Ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Pallau und Herr Dr. Dürnberger, für diese sehr freundlichen und auch bereits sehr inspirierenden Einleitungsworte. Sehr verehrte Honoratioren, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mir wirklich eine Freude und eine Ehre, hier in diesem feierlichen und schönen Rahmen mit Ihnen gemeinsam über das Verhältnis von Öffentlichkeit und Religion nachzudenken. Ich habe diesen Vortrag sozusagen ganz neu konzipiert. Es ist ein bisschen auch ein Versuchsfeld. Mal sehen, wohin uns das trägt und ob Sie das plausibel finden. Ich möchte nämlich die These entfalten, einmal durchprobieren, zu sagen, dass Öffentlichkeit, so wie wir sie hier bereits einleitend gehört haben, wie sie uns vorgestellt wurde, Öffentlichkeit, mindestens demokratische Öffentlichkeit, eigentlich nur funktioniert auf der Basis einer religiösen Grundhaltung. Und ich meine religiös dabei allerdings in einem sehr spezifischen Sinn, der durchaus auch mit säkularen Einstellungen vereinbar ist. Lassen Sie mich das in den folgenden 40 Minuten etwa erläutern. Öffentlichkeit ist, glaube ich, einer der Begriffe, die man in der Philosophie auch als essentially contested nennt, sozusagen grundsätzlich bestreitbar umstritten. Das ist einer von den Begriffen, bei denen wir immer denken, es ist völlig klar, was man damit meint, bis man mal gründlich darüber nachdenkt und versucht, sie sauber zu definieren. Dann stellt man ganz schnell fest, dass es ein sehr schillernder und vielfältiger Begriff ist. Ich möchte deshalb mit einer Art von einseitigen Minimaldefinitionen beginnen und überlegen, was es bedeutet, wenn wir uns in einen öffentlichen Raum wagen, zum Beispiel hier in die Aula, das ist mindestens halböffentlich, akademisch öffentlich, universitätsöffentlich. Eine Öffentlichkeit in diesem Sinne ist ein Raum der Begegnung mit anderen und anderem. Wer es wagt, wer sich in die Öffentlichkeit wagt, riskiert oder weiß, dass er notwendig anderen begegnet, die anders sind und die er nicht vollständig unter Kontrolle hat und mit denen er auch nicht oder sie nicht vorher bereits Einverständnis hergestellt hat. Der öffentliche Raum ist also einer, in dem wir anderen begegnen und auch anderen begegnen, anderen Einstellungen, anderen Praktiken, anderen Haltungen, die wir nicht kontrollieren können, die wir nicht bestimmen und beherrschen können. Das ist also in diesem Sinne ein Raum der Begegnung, der immer mit Unverfügbarkeiten aller Art rechnen muss. Und natürlich ist es oft auch ein Risiko, auch für uns, sich in die Öffentlichkeit zu wagen, an die Öffentlichkeit zu wagen, auch sei es auch eine der Öffentlichkeit der sozialen Medien, weil wir für die dort sich aufhaltenden Menschen ebenfalls andere sind. Wir werden auch wahrgenommen als andere und wir wissen nicht, wie diese Wahrnehmung und diese Begegnung dann ausgeht. Und die Grundlage meiner Überlegung, auch meines Resonanzbuches, war zu sagen, es handelt sich also in der Öffentlichkeit um eine Form von einem Raum der Begegnung und auch der Beziehung und deshalb einem Raum der Weltbeziehung. Wir nehmen dort Bezug auf Welt, die Welt nimmt Bezug auf uns. Und diese Art der Bezugnahme kann drei Formen annehmen. Die erste Form wäre der Repulsion, also der Zurückstoßung. Sie bewegen sich in einem öffentlichen Raum und nehmen dort Dinge wahr, andere wahr oder anderes wahr, das ihnen zuwider ist. Da reagieren wir zum Beispiel darauf mit, das gehört hier nicht her oder das will ich hier nicht oder das ist unmöglich in irgendeiner Form. Da ist dann mindestens latente Aggression enthalten. Wir nehmen in einem öffentlichen Raum Dinge wahr, die uns absolut nicht passen. Menschen, Verhaltensweise, Einstellungen, vielleicht auch Bauwerke oder so. Das ist ein erster Moment der Repulsion. Damit muss rechnen, wer in die Öffentlichkeit geht. Das mag ich nicht oder die mag ich nicht oder die will ich hier nicht sehen. Repulsion hat noch eine zweite Seite, dass wir uns nämlich bedroht fühlen. Das ist auch eine Art von Zurückstoßung. Vielleicht geht es Ihnen hier so in dem Raum, oh Gott, ich bin hier am falschen Ort. Die Leute mögen mich nicht. Die gucken mich jetzt schon skeptisch an. Denen wäre es lieber, ich wäre weit weg oder die wollen mich hier nicht oder so. Das heißt, die Begegnung mit dem anderen kann einen Bedrohungscharakter haben, der dann zu Angst führt in irgendeiner Form. Entweder zu Angst oder zu Scham. Oh Gott, ich bin nicht richtig gekleidet oder ich bin nicht akademisch genug oder nicht österreichisch genug oder in sonst einer Form abweichend. Also die Begegnung mit dem anderen, wenn die repulsiven Charakter hat, kann in zwei Seiten repulsiv sein, also zurückstoßend. Erstens, ich mag die nicht oder zweitens, die mögen mich möglicherweise nicht. Eine zweite Form des Begegnens mit dem anderen oder den anderen ist nicht Repulsion, sondern Indifferenz. Man sieht es gar nicht. Wer sich durch öffentliche Räume begibt, im Plural, der sieht ganz vieles nicht. Wir blenden viele Dinge aus, das sehe ich gar nicht. Oder aber, das sagt mir nichts. Mindestens, das bedeutet mir nichts. Wir laufen durch öffentliche Räume, Salzburg oder Wien oder Brüssel oder New York, und sehen dort ganz, ganz viele Menschen und Dinge, die wir eigentlich gar nicht wahrnehmen, die nicht unterscheidbar sind von Landschaft. Man kann zum Beispiel Obdachlosen so begegnen. Macht keinen Unterschied für mich, ob da ein Obdachloser oder ein Müllsack liegt. Das ist die empörende Variante der Indifferenz. Diese anderen spielen für mich einfach keine Rolle. Sie gehen mich nicht an, sie berühren mich nicht, sie bewegen mich nicht, sie sagen mir nichts. Ich bin denen gegenüber indifferent, oft sehe ich sie nicht. Wir wissen, das ist ein Teil des Problems der gegenwärtigen Öffentlichkeit, die ist, dass die sozialen Welten sich gegeneinander relativ deutlich verschließen. Man nimmt die anderen gar nicht mehr wahr. Wer zum Beispiel nur mit dem Taxi und in den Städten unterwegs ist und sich mit dem Flugzeug fortbewegt, kommt mit der Lebenswelt sehr vieler Menschen gar nicht mehr in Berührung, sodass da ein Indifferenzverhältnis entsteht, das zwischen Unsichtbarkeit und Gleichgültigkeit changiert. Ich nenne tatsächlich diese beiden Formen, oder ich fasse die zusammen unter dem Begriff der Entfremdung, weil wenn ich die Menschen oder Dinge nicht haben will oder sie mir gar nicht sagen, dann bleiben sie mir äußerlich und fremd. Ich habe keine wirkliche Beziehung zu ihnen. Ich glaube sogar, dass der Übergang zwischen Repulsion, also Zurückstoßung, und Indifferenz im Sinne von völliger Gleichgültigkeit ein schmaler Grat ist, dass es da eine sehr viel Verwandtschaft zwischen den beiden gibt. Vielleicht geht es Ihnen so, ich hoffe nicht, aber es kann sein, auch in so einem Raum, wie wir ihn hier in der Aula haben, dass Sie nicht sicher sind sozusagen, also da sehen Sie sozusagen Indifferenz im Sinne von, das sagt mir nichts, und Repulsion, ich gehöre hier nicht her, können sehr eng miteinander verbunden sein. Wenn Sie also das Gefühl haben, ich bin am falschen Platz, der Typ da vorne labert irgendein unverständliches Zeug oder etwas, was ich nicht hören will, und die Leute hier, die sagen mir auch nichts und der Raum ist komisch, da sieht man, zwischen Repulsion und Indifferenz gibt es eine relativ nahe Verwandtschaft. Und beides ist Formen der Nicht-Bezugnahme. Rahel Jegi, meine Kollegin von der Humboldt-Universität in Berlin, definiert deshalb Entfremdung als Beziehung der Beziehungslosigkeit. Ich habe eine Beziehung zu diesen anderen irgendwie, weil ich bin hier. Sie sind aus irgendeinem Grunde hierher geraten. Aber sie haben keine innere Beziehung. Sie fühlen sich nicht verbunden, beteiligt, gemeint, adressiert, gesehen und auch antwortend in einer bestimmten Weise. Solche Formen von Entfremdungserfahrungen können wir überall im Leben haben. Also auch dann, wenn Sie viele Facebook-Freunde zum Beispiel haben oder viele Ressourcen, mit denen Sie sich in der Welt bewegen können. Nach meiner Definition ist der Inbegriff der Entfremdung, und deshalb hat er auch so eine relativ hohe kulturelle Bedeutung, die Situation des Burnout. Burnout ist nämlich ein Zustand, in dem wir vielleicht einen tollen Job haben, viele Bekannte auf Facebook, vielleicht haben wir sogar eine Familie und viele andere Dinge, ein Häuschen oder zwei oder sieben, aber sie sagen uns alle nichts mehr, sie berühren uns nichts. Man hat das Gefühl, die Welt da draußen ist tot, bleich, stumm, leer, und in mir ist auch alles tot, bleich, stumm, leer. Diese Formen von, oder eine solche Form von Entfremdung, wenn der öffentliche Raum sich in einen Raum solcher Entfremdung verwandelt, dann haben wir ein Problem, dann haben wir keine lebendige, funktionierende Öffentlichkeit. Aber es gibt eine dritte Form der Bezugnahme auf Welt, der Weltbeziehung, von der ich glaube, dass sie notwendig ist, jedenfalls als ein Element, wenn öffentliches Leben und damit Öffentlichkeit gelingen soll. Sie hatten ja gefragt, Herr Dürnberger, was wäre denn das Kriterium für gelingende Hochschulwochen? Das wird Sie jetzt nicht überraschen, wenn ich sage, ich glaube, Hochschulwochen gelingen dann, wenn sie zu einem Resonanzraum werden, also zu einem spezifischen Raum der Begegnung, der folgende Bedingungen erfüllt. Und das sollen meine Bedingungen überhaupt für gelingende Öffentlichkeit sein, für öffentliches Leben, das eben auch öffentliche Debatte enthält. Dort treten Menschen mit anderen und anderem auf folgende Weise in Beziehung. Also man kommt vielleicht hierher oder zu den Salzburger Hochschulwochen und hört dort und begegnet anderen und anderem, von dem man das Gefühl hat, das geht mich was an. Ich nenne dieses erste Moment Affizierung. Ich sitze nicht, also wenn es hier und heute in der Aula einen Moment von Resonanz gibt, dann bedeutet es, was der Typ da vorne redet, ist nicht irgendwie vollständiges Rauschen an mir vorbei, und ich hoffe und ich denke, hoffentlich geht es nicht mehr so lang, und ich denke an Fußball oder an andere Dinge, dann ist nicht Resonanz. Resonanz tritt in dem Moment auf, wo Sie das Gefühl haben, das geht mich ja was an, das ist interessant, das meint oder adressiert mich. Ich nenne das erste Element von Resonanz Affizierung. Etwas spricht mich in irgendeiner Weise an, es geht mich an. Ich reagiere darauf, ohne dass ich mich zwingen muss. Man kann da ganz leicht einen Test machen. Das kann jeder Schüler, jede Schülerin in der Schule machen, übrigens auch jeder Gottesdienstbesucher. Sie sind ohne Resonanz, wenn sie sich zwingen müssen, der Predigt zu folgen. Resonanz tritt in dem Moment ein, wo sie sich nicht mehr zwingen müssen, weil sie plötzlich das Gefühl haben, das meint mich ja, das geht mich in einer Weise an. Also erstes Moment ist Affizierung. Jeder und jede von uns kennt Momente der Affizierung. Übrigens, das ist nicht nur ein intellektuelles Geschehen. Auch wenn Sie durch die Straßen laufen und ein Mensch spricht Sie an, eine Gestalt oder ein Bauwerk oder ein Baum. Oder natürlich im Bereich der Ästhetik, ein Kunstwerk oder der Musik. Resonanz tritt da auf, wo ich plötzlich berührt werde. Häufig hat man da auch eine Art von körperlicher Reaktion darauf, eine Gänsehaut oder Tränen in den Augen. Übrigens, das Aufleuchten der Augen, habe ich in dem Buch versucht auch auszuführen, ist ein ziemlich guter Resonanzindikator. Sie stellen fest, gerade wenn Sie Reden halten müssen, ich denke, das wird wahrscheinlich auch in der Politik so sein, in der Kirche oder an der Uni, haben Sie häufig das Problem der stumpfen, teilnahmslosen, müden Blicke. Und wenn es Ihnen gelingt, Resonanz herzustellen, dann merken Sie im Moment des Aufleuchtens. Übrigens ist es wissenschaftlich überhaupt nicht gut untersucht. Ich habe mich schon immer gefragt, ob man daraus nicht einen Resonanzindikator bauen könnte. Ja, wann leuchten Augen auf und was bedeutet es? Also das erste Moment von Resonanz, von gelingenden Hochschulwochen oder lebendiger politischer Auseinandersetzung ist, Menschen fühlen sich affiziert, berührt, bewegt, erreicht. Das reicht aber nicht. Ein zweites Moment, was dazukommen muss, um Öffentlichkeit herzustellen oder sagen wir erstmal, um Begegnung herzustellen, um eine Resonanzbeziehung herzustellen, ist, dass wir darauf auch antworten. Ja, Resonanz ist nie nur ein passives Geschehen, etwas berührt mich, weil sonst wäre auch ein Ziegel, der Ihnen auf den Kopf fällt, ein Resonanzgeschehen, ja, weil der berührt Sie eindeutig. Aber Resonanz stellt sich da ein, wo ich darauf antworte, wo ich dem entgegengehe. Mein Begriff dafür lautet, der ist aus der Psychologie von Bandura, allerdings leicht abgewandelt, wenn ich mich als selbstwirksam erfahre. Selbstwirksamkeit ist das zweite Moment von Resonanz. Ich antworte darauf. In einem öffentlichen Raum kann man das, glaube ich, sehr schön nachvollziehen, gerade wenn man politische Öffentlichkeit meint. Was der andere oder die andere oder die anderen sagen, geht mich was an und berührt mich. Und ich mache jetzt auch meine eigene Stimme hörbar. Ich antworte darauf, ich gehe dem entgegen. Meine Stimme erreicht diese anderen auch. Man kann das an vielen Formen von Resonanzbeziehungen durchspielen, zum Beispiel beim Blickkontakt. Ja, da stellen Sie sofort fest, der ist natürlich zweiseitig. Ja, jemand lächelt mich an und ich lächle zurück und ich sehe in den Augen der anderen, dass ich sie auch erreiche, dass da etwas passiert. Das ist auch die Idee der Debatte. Sie sagen etwas und ich sage etwas und wir stellen fest, wir fangen an, aufeinander zu antworten. Musik machen ist natürlich auch ein Paradebeispiel für Resonanzgeschehen, zum Beispiel in einer Band, in einem Orchester oder in einem Chor, wo ich feststelle, diese Musik berührt und bewegt mich. Aber ich antworte auch darauf, indem ich auch selber anfange, ein Instrument zum Beispiel zu spielen oder zu singen und sich meine Stimme mit den anderen Stimmen verbindet. Übrigens ist es sogar so, wenn Sie nur Musik hören und überwältigt sind, oder Sie müssen noch nicht mal überwältigt sein, wenn Sie intensiv Musik hören und berührt sind von der Musik, dann antworten Sie bereits darauf. Man sieht das nicht nur an den leuchtenden Augen oder an der Gänsehaut oder an dem steigenden Blutdruck oder daran, dass Sie anfangen mit dem Fuß zu wippen, sondern der ästhetische Hörgenuss verlangt, dass Sie in sich die Melodie reproduzieren. Musik hören verlangt nämlich, dass man verlangt sozusagen die Elemente der Retention und der Potention. Sie hören eine Melodie nur, indem Sie das Vergangene, also die vergangenen Töne noch bewahren und die kommenden vorwegnehmen. Und deshalb werden Sie selbstwirksam sogar beim nur passiven Musik hören. Und übrigens sehen Sie es auch daraus, dass wenn Sie aus einem Konzert herausgehen oder vielleicht auch aus einem Gottesdienst, dass es dann in Ihnen weiter singt. Sie merken, diese Melodie ist noch lebendig. Sie erfahren sich auch als selbstwirksam und genau deshalb als lebendig, weil Sie reagieren auf etwas, was Sie berührt und bewegt hat. Und übrigens auch wenn Sie, das gilt natürlich auch für Debatten, für politische Debatten, für die Begegnung, die Öffentlichkeit herstellt grundsätzlich. Die Begegnung mit dem anderen oder den anderen lebt in Ihnen weiter und macht etwas mit Ihnen. Und deshalb ist das dritte Moment das der Transformation. Das scheint mir ganz wichtig und ich glaube genau an dem Punkt haben wir in unserem Verständnis von Öffentlichkeit und von oder von Resonanz ein Defizit. In dem Moment, wo nämlich etwas in Ihnen eine Resonanz auslöst, fangen Sie an, sich zu verändern. Wann immer Sie in Ihrem Leben Resonanzerfahrungen machen, sind Sie hinterher eine andere oder ein anderer als vorher. Wir machen in Jena und anderswo natürlich in der Soziologie häufig Biografieforschung, wo wir Menschen bitten, ihr Leben zu erzählen. Und sehr, sehr häufig, eigentlich immer, gibt es da Kipppunkte, die man eigentlich nicht anders denn als Resonanzpunkte interpretieren kann, wo Menschen sagen, dann habe ich dieses Buch gelesen oder da bin ich diesen Menschen begegnet oder auch in dieses Land gereist und habe eine Kultur kennengelernt und das hat etwas mit mir gemacht. Ja, hinterher war ich anders als vorher. Und nun meine ich mit Resonanz nicht nur die dramatischen Wendepunkte, sondern auch die kleinen Erfahrungen. Vielleicht im Festgottesdienst heute Morgen, da war vielleicht ein Gedanke oder auch ein Lied oder ein Moment, der Sie auf eine Weise berührt hat, der Ihre Art des In-der-Welt-Seins transformiert oder verändert. Und das geht natürlich besonders da, wo wir Öffentlichkeit auch als politischen Raum der Debatte und der Begegnung denken. Ja, politische Öffentlichkeit oder überhaupt Politik, Demokratie heißt meiner Meinung nach nicht, ich gebe meine Stimme ab und Sie geben Ihre Stimme ab und dann haben wir die Stimmen abgegeben und dann werden sie aggregiert und ausgezählt und es werden vielleicht Kompromisse geschmiedet. Es heißt noch nicht mal nur, ich habe ein Kapitel geschrieben, die vier Stimmen der Demokratie. Die erste Stimme wäre das Abgeben der Stimme, das Aggregieren, das Kompromisse schmieden. Das zweite wäre das, was Habermas meint, dass sich die Stimme der Vernunft durchsetzt. Mir ist das eine sehr wichtige Idee, auch ein wichtiger Gedanke. Aber es ist letzten Endes dann nur diese eine Stimme, die eigentlich unsere eigene Stimme schon wieder unhörbar macht. Ich glaube deshalb, dass Resonanz und Demokratie da gelingt, wo noch eine dritte Form ins Spiel kommt, nämlich, das ist das Grundversprechen von Demokratie, dass wir alle eine Stimme haben sollen, die wir hörbar machen können im öffentlichen Raum, aber nicht im Sinne des Wutschreis, der den anderen niederbrüllt, auch nicht im Sinne des zynischen Gelächters, was momentan ziemlich dominant ist, wenn man sich Fernsehen anguckt, in dieser Heute-Show und andere Sachen, ich finde das ziemlich beunruhigend eigentlich. Politik ist das, über das man zynisch lacht. Und Zynismus ist eine entscheidende Form der Entfremdung. Ja, guck dir mal an, wie doof die sind. Ja, oder das ist nicht Demokratie. Demokratie ist, wo ich die Stimme von anderen höre, die anderes sagen und anderes meinen und darauf zu antworten imstande bin, so dass wir uns beide dadurch transformieren. Das meint Öffentlichkeit und nur so gelingt Demokratie. Ich höre andere, die unwiderruflich anderes sagen, nicht dasselbe nochmal, sondern anderes. Und ich bin denen aber nicht einfach ausgeliefert, indem ich sage, okay, ich gebe auf, sondern ich antworte darauf mit meiner eigenen Stimme und aus diesem Wechselspiel ergibt sich eine Verwandlung in ein gemeinsames Hin. Das setzt aber voraus, dass wir transformationsfähig und bereit sind. Und Sie wissen, jeder weiß das aus der eigenen Erfahrung, genau das meint eigentlich Gespräch. Gespräch meint nicht, dass ich dir mal meine Meinung sage oder du mir, sondern sie meint, dass wir beide eine Sache so lange hin und her drehen, bis wir beide anders darüber denken als vorher. Und ich glaube, das ist die Grundform jeglicher Resonanzbeziehung. Beide Seiten verändern sich darin in ein gemeinsames Hin, weil beide Seiten sich affizieren und berühren. Und wie gesagt, wenn Sie eine musikalische Erfahrung machen, eine religiöse Erfahrung, eine politische Erfahrung, ein Buch lesen, ein Theaterstück besuchen, einen Urlaub intensiv erleben, sind Sie hinterher ein bisschen anders als vorher. Da ist dieses Moment von Transformation notwendig involviert. Aber, und das ist eben, glaube ich, auch ganz wichtig, und auch da würde ich eine gewisse Krisendiagnose der Gesellschaft damit verknüpfen. Das vierte Element, lassen Sie mich nochmal kurz wiederholen, erstes Moment, ich werde berührt, zweites Moment, ich erfahre mich als antwortend und darin als selbstwirksam, drittes Moment, dadurch verändere ich mich oder verändern wir uns, auch die Weltseite, die Seite, die mir da entgegentritt, verändert sich. Aber das vierte Moment ist Unverfügbarkeit. Und das ist, glaube ich, das sperrt sich gegen die Logik moderner Gesellschaften. Unverfügbarkeit heißt, ich kann Resonanz nicht erzwingen. Ich kann 33 Rhetorikkurse besuchen und mir wahnsinnig viel Mühe geben und ich rede zu Ihnen und nichts passiert im Sinne von Resonanz. Ja, Sie fühlen sich gelangweilt oder nicht erreicht. Das weiß jeder Musiker, das weiß wahrscheinlich jeder Pfarrer oder jede Pfarrerin, jeder Wissenschaftler, jede Politikerin und einfach auch jeder Mensch. Man kann zum Beispiel Liebe oder Freundschaft oder eben dieses resonante Begegnen nicht erzwingen. Sie alle kennen das wahrscheinlich vom Weihnachtsabend, ja, wo wir nämlich bis 17 Uhr in aller Regel in einem verdinglichten Modus operieren, wo wir alles schnell und effizient durchsetzen wollen und gerade nicht in Resonanz treten mit allem Möglichen, aber dann nach 17 Uhr oder so, wollen wir ganz in Resonanz gehen mit unseren Liebsten und mit der heiligen Botschaft und sonst was. Und höchstwahrscheinlich klappt genau das nicht. Ja, dieses gezielte Herstellen, ab 17 Uhr lege ich den Hebel auf Resonanz, funktioniert nicht. Oder, vermutlich ist es auch bei den Salzburger Festspielen so, sie kaufen sich die besten Karten für ihre Lieblingsoper und haben sich lange darauf gefreut und haben die besten Sitze und sie gehen da rein mit den höchsten Erwartungen und wahrscheinlich passiert gar nichts in ihnen. Ich habe sogar den Verdacht, dass je exklusiver das Event ist und je teurer die Karten, umso unwahrscheinlicher wird es, dass sich Resonanz wirklich ereignet. Allerdings versuchen wir uns hinterher davon zu überzeugen, indem wir sagen, oh, war das toll, das war ja unglaublich. Da könnte man, glaube ich, eine eigenständige soziologische Untersuchung drüber machen, wie wir das versuchen. Aber ja, danke. Also jedenfalls bedeutet Unverfügbarkeit in allen Hinsichten. Das ist eben leider auch so, wenn man sich mit Freunden trifft oder in Beziehungen zum Candlelight-Dinner. Es gibt keine instrumentelle Herstellung von Resonanzbeziehungen. Natürlich kann man an den Kontextfaktoren ein bisschen arbeiten, um es wahrscheinlich zu machen, aber man kann es nicht garantieren. Aber noch wichtiger ist im Blick auf die Unverfügbarkeit, dass da, wo sich Resonanzbeziehungen einstellen, wenn wir das wieder auf die Öffentlichkeit übertragen, wo es wirklich zur Begegnung mit den anderen, dem Fremden kommt, eine Öffentlichkeit, die kein Fremdes enthält, ist keine Öffentlichkeit, da können Sie nicht sagen, was dabei herauskommt. Dieses Moment der Transformation schließt ein, dass ich mich in etwas verwandle, von dem ich vorher nicht weiß, was es ist. Wenn Sie sich teure Opernkarten gekauft haben und wirklich in Resonanz kommen, können Sie vorher unmöglich sagen, was dabei herauskommen wird, was Sie erleben und was das Ergebnis dieses Erlebens sein wird. Resonanzbeziehung bedeutet, ich lasse mich auf eine Weise affizieren und transformieren, berühren und verändern, bei der ich nicht weiß, was dabei herauskommt. Und das ist grundsätzlich so, wenn Sie sich auf ein Buch einlassen oder auf einen Menschen oder auf eine Landschaft, dann macht die mit Ihnen etwas und Sie können unmöglich vorher sagen, was das Ergebnis dieses Resonanzprozesses sein wird, wie dieser Prozess ausgeht. Ich habe schon ein paar Mal an dieser Stelle eine Geschichte erzählt, die mir aber sehr eindrücklich scheint, von einem führenden Konzern, der auf sowas wie eine Resonanzidee hatte. Die haben nicht diesen Begriff verwendet, aber eindeutig die Idee, dass nämlich inzwischen natürlich Unternehmen festgestellt haben, wir brauchen resonanzfähige Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen. Das bedeutet, die müssen einander zuhören, aufeinander reagieren, sich von den Gedanken des anderen verändern lassen. Die brauchen aber auch Resonanzfähigkeit sich selbst gegenüber, ihrer körperlichen Befindlichkeit, der Arbeit gegenüber, das ist nämlich diagonale Resonanz, den Stoffen gegenüber und so weiter. Also hat ein Konzern in einem Coaching-Seminar die Führungsmannschaft in eine Art von Resonanzwochenende geschickt. Und das hat auch super geklappt, erstaunlicherweise, obwohl man das nicht herstellen kann. Die Menschen sind ganz tief miteinander und mit sich selbst und mit ihrer Arbeit in ein Resonanzverhältnis getreten. Und als sie am Montag dann nach diesem Wochenende in den Betrieb zurückkamen, haben sie geschlossen gekündigt, weil sie gesagt haben, das ist nicht das, was wir aus unserem Leben machen wollen. Und das meine ich mit Unverfügbarkeit. Was dabei herauskommt, lässt sich eben nicht sagen. So, damit haben wir die Idee von Resonanzbeziehungen jetzt umschrieben. Wir treten in Resonanz mit anderen, mit anderem, vielleicht zum Beispiel mit dem Islam, wenn er zu uns kommt. Wenn wir davon in irgendeiner Form berührt werden, erreicht werden, uns berühren lassen, wenn wir darauf aber auch zu antworten vermögen, mit unserer eigenen Stimme, mit unseren eigenen Überzeugungen und Erfahrungen, wenn wir uns dabei beide transformieren in ein neues und gemeinsames hin und wenn wir akzeptieren, dass wir noch nicht wissen, was dabei herauskommt, dass wir das nicht sicher machen und sicherstellen können. Ich meine, manchmal die Diskussion im Moment ist ja auch in Österreich stark, über was machen denn die Flüchtlinge mit uns? Da sagen manche, ja, wenn wir so viele Fremde aufnehmen, dann müssen wir uns ja ändern. Da würde ich sagen, ja klar, natürlich müssen wir uns ändern, wir werden uns ändern, das ist Lebendigkeit. Eine Gesellschaft, die sagt, wir wissen, wer wir sind, wir wollen für immer und ewig so bleiben, wir wollen uns nicht mehr verändern, ist resonanztaub und resonanzunfähig und lebensunfähig und nicht mehr lebendig. Also Resonanzfähigkeit bedeutet, das zuzulassen, der Begegnung mit dem anderen. Damit allerdings Resonanzfähigkeit erhalten bleibt, braucht man so etwas wie einen entgegenkommenden Resonanzraum. Ich habe gesagt, man kann Resonanz nicht erzwingen, das würde ich auch weiterhin darauf bestehen, aber man kann schon etwas sagen über die Hintergrundbedingungen, die Resonanz möglich machen oder eben unmöglich machen. Da gibt es zunächst, wenn wir an Subjekte denken, physische Bedingungen. Ja, es ist durchaus möglich, dass neuronale Prozesse uns daran hindern, in Resonanz zu treten. Autismus ist eine interessante Variante davon, weil die eindeutig organische Ursachen hat. Und es gibt eine These, die sagt, Autisten sind auf der sozial-empathischen Ebene resonanzunfähig. Die können das nicht deuten. Ja? Die können dieses Wechselspiel von Affizierung und Antwort nicht mitmachen, sodass man sagen könnte, da ist eine neuronale Bedingung für Resonanz nicht erfüllt. Es gibt aber auch eine Gegendeutung, die sagt, die sind vielleicht überresonant und bauen dann das, was wir als Autismus nehmen, als eine Art von Schutzmauer dagegen auf. Aber welche Deutung auch immer richtig sein muss, wir sehen daran, dass es durchaus schon physische Bedingungen für Resonanzfähigkeit gibt. Wenn ich schreckliche Schmerzen habe, ist es sehr schwer, in zum Beispiel soziale oder ästhetische Resonanz zu treten. Noch wichtiger sind vermutlich psychische Bedingungen für Resonanzfähigkeit. Wenn Menschen traumatisiert sind, wenn sie die Berührung als Verletzung oder Verwundung erfahren haben, dann ist es eine naheliegende und vielleicht eine nicht zu überwindende Strategie oder Umgangsweise, sich zu verschließen, sich genau gegen dieses Berührtwerden und Verändertwerden zu wehren und eine Art von Mauer um sich zu bauen, damit wir nicht affiziert werden. Also in Resonanz zu treten oder Resonanzfähigkeit auszubilden, bedeutet, das Risiko einzugehen, berührt und damit auch verletzt zu werden und sich auf diese Weise verletzbar zu machen. Kann man übrigens individuell und gesellschaftlich deuten. Ja, als Gesellschaft resonanzfähig zu sein, bedeutet auch verletzbar zu sein. Nicht alles schon unter Kontrolle zu haben, vollständig mit Grenzzäunen und Schutzmauern und Selbstschussanlagen sich gegen das Andrängen der Welt zu schließen. Und die Bedingungen müssen aber so sein, dass wir dieses Risiko, verletzt zu werden, berührt zu werden, sich verwundbar zu machen, eingehen können. Natürlich gibt es gibt räumliche Kontexte, die architektonische, landschaftliche, die uns Resonanzsensibilität erhöhen oder senken. Normalerweise gelten harte Betonbauten als eher resonanzfeindlich und liebliche Landschaften als eher resonanzfreundlich. Kann man lange darüber diskutieren, ob das nun in der Natur des Menschen liegt oder in unserer kulturellen Entwicklung. Ich vermute in beidem. Aber auf jeden Fall hängen räumliche Konfigurationen und Resonanzfähigkeiten auch miteinander zusammen. Man weiß, dass man in einem Kreis von Menschen viel eher Resonanz herstellen kann, wenn die eben kreisförmig angeordnet sind, als wenn sie in einer Art von Omnibussystem sitzen, wie wir es gerade tun. Es gibt ganz sicher zeitliche Bedingungen für Resonanzfähigkeit. Wenn ich unter Dauerzeitdruck bin, ja, das ist natürlich ein Hintergrund meiner Gedanken überhaupt, wenn ich unter Zeitdruck bin, wird Resonanz als Disposition, als Einstellung sehr unwahrscheinlich. Ehrlich gesagt wird es gefährlich, weil Sie bei Resonanz nie wissen, wann sie sich ereignet, wie lange sie dauert und was dabei herauskommt. Sollten Sie, wenn Sie unter Zeitdruck sind, systematisch Resonanzbeziehungen unterminieren, vermeiden. Wenn Sie ganz schnell ein Ziel erreichen sollten, sollten Sie mit niemandem in Resonanz treten. Wenn Sie aus welchem Grund auch immer ganz schnell nach München fahren müssen, sollten Sie sich nicht von der Landschaft affizieren lassen, auch nicht von der wunderschönen Melodie im Radio und auch nicht von dem Menschen, der zu Ihnen kommt und sagt, entschuldigen Sie, können Sie mir mal helfen. Zeitdruck verlangt eine optimierende, effiziente, ich nenne das instrumentelle Welthaltung. Und ich will überhaupt nicht sagen, dass wir nie instrumentell auf die Welt bezogen sein sollten. Es ist eine große Kulturleistung, die Fähigkeit zu haben, Resonanz zu unterdrücken. Ich glaube, Kultur ist gar nicht die Leistung, Resonanz herzustellen oder Resonanzfähigkeit, weil Menschen immer schon Resonanzwesen sind. Die Kulturleistung besteht darin, sie auch stumm stellen zu können und ganz gezielt, zum Beispiel in der Wissenschaft, instrumentelle, distanzierte Weltverhältnisse aufzubauen. Was ich aber sagen will, ist, dass Zeitdruck und Resonanzfähigkeit sich massiv gegenseitig behindern. Wenn ich Menschen unter Dauerzeitdruck stelle, werden sie vermutlich überhaupt nicht mehr resonanzfähig sein. Und ganz sicher kann man auch sagen, dass zum Beispiel Angst ein Resonanzkiller ist. Und in dem Moment, wo ich Angst habe, schließe ich mich. Da will ich mich nicht berühren lassen. Da traue ich mir auch nicht zu, meine eigene Stimme hörbar zu machen. Das können Sie bei der Musik sehr schön sehen. Wenn Sie vorsingen müssen und Angst haben, kriegen Sie kaum einen Ton raus. Sie sind ganz sicher nicht in der Lage, mit sich selbst, mit dem Raum in Resonanz zu treten, mit den anderen Musikern, die dort da sind. Und das gilt auch für alles mögliche andere, auch für die politische Diskussion. In dem Moment, wo ich Angst habe, neige ich zu Mauerschutzzaun schließen und auch zu Aggressionen. Den zeige ich es in gewisser Weise, sodass wir also sehen, es gibt durchaus räumliche, zeitliche, soziale, psychische, physische Bedingungen dafür, Resonanzfähigkeit herzustellen oder eben nicht herzustellen. Aber die Grundfähigkeit, darauf will ich an der Stelle hinaus, sollte mal einen Blick auf die Uhr wagen, ein bisschen gibt es noch, Die Grundfähigkeit für Resonanz ist die und für Resonanzbeziehungen und ich will sagen, deshalb für gelingende Öffentlichkeit, für eine Öffentlichkeit, die das Gemeinwesen lebendig hält, transformationsfähig, aber nicht nur einfach lebendig und transformationsfähig, sondern in sich für reaktionsfähig, eben für resonanzfähig. Die Voraussetzung dafür ist die Fähigkeit und die Bereitschaft, sich berühren zu lassen. Mein Kollege Bruno Latour, ich habe lange Zeit seine Soziologie nicht sonderlich ernst genommen, aber er hat einiges geschrieben, übrigens gerade im Kontext von Religion, in den Existenzweisen, auch in seinem Religionsbuch, indem er übrigens sagt, die religiöse Grunderfahrung ist die Erfahrung eines Anrufs. Da ruft mich etwas an, da meint mich etwas. Ich werde angerufen in einer existenziellen Weise, nicht in einer, in der ich immer schon weiß, wie ich antworte, sondern ich werde, wenn Sie so wollen, adressiert im Sinne von berührt, bewegt, ergriffen. Und deshalb glaube ich, die Grundfähigkeit, Voraussetzung von Resonanz, ist nicht Autonomie, die Selbstbestimmung, noch nicht einmal Authentizität, dass ich ganz so bin, wie ich bin oder so, sondern die Grundfähigkeit von Resonanz und damit von Lebendigkeit, das ist genau Latours Idee, auch Andreas Weber schreibt Ähnliches. Die Voraussetzung von Lebendigkeit ist die Fähigkeit, sich berühren zu lassen, sich affizieren zu lassen. Vielleicht können Sie sagen, überhaupt noch eine Gänsehaut zu erfahren. Das ist nicht nur Staunen im Sinne von intellektuellem Überwältigtwerden, sondern es ist Berührtwerden im Sinne einer existenziellen Erfahrung, eben einer Resonanzerfahrung. Und deshalb, das ist die These, die ich hier vertreten möchte, glaube ich, dass Öffentlichkeit da funktioniert, wo sie eine Sphäre horizontaler Resonanz ist. Eine Sphäre, wo wir anderen begegnen, Menschen, die anders denken, die anderes vertreten, die andere Meinungen und Praktiken haben, die mich aber dabei nicht einfach, ich möchte mit denen nichts zu tun haben oder sollen sie doch machen, was sie wollen, das geht mich nichts an, sondern wo ich die Fähigkeit habe, mich von denen berühren zu lassen, mich von ihnen sogar tendenziell verändern zu lassen, aber eben nicht nur passiv. Man muss sich eben machen, was die machen, gehe ich eben morgen in die Moschee. Nein, ich erfahre mich auch als selbstwirksam. Ich gebe meine eigene Stimme nicht auf. Ich mache die hörbar und erreiche dann auch die andere Seite. Ich glaube, Öffentlichkeit funktioniert da, wo sie in diesem Sinne eine horizontale Resonanzsphäre ist. Und ich glaube, die politische Auseinandersetzung unserer Tage, dummerweise ist es fast weltweit so, jedenfalls in den sogenannten westlichen Demokratien, in den USA, im Brexit, in Österreich, in Deutschland, haben wir eigentlich eine Situation erreicht, in der politische Resonanz immer weiter zurückzugehen scheint, weil die beiden Stimmen sich zwar hörbar machen wollen, aber eher als Wutschrei oder als Ressentiment. Ja, also die Linken, ich glaube Österreich ist da ganz gut als Beispiel dafür, sehen auf der rechten Seite, auf der FPÖ-Seite nur Rassisten, Antisemiten, Nationalisten, ich weiß nicht was, ja, die sie weghaben wollen, die sie stillhaben wollen, die sie bekämpfen müssen. Und auf der rechten Seite sehen Sie links nur Landesverräter, Vaterlandsverräter, ich weiß nicht was noch alles. Das ist das Gegenteil einer resonanten Öffentlichkeit, in der man die Stimme eines anderen hört, darauf reagiert und sich gemeinsam transformiert. Also, ich glaube, Öffentlichkeit funktioniert dort, wo sie im Modus politischer Resonanzfähigkeit fungiert, sich berühren lassen von dem, was der andere sagt und darauf zu antworten vermögen. Und dabei ist es mir ganz wichtig, nochmal zu sagen, dass Resonanz nicht Harmonie meint, da scheint mir das ganz große Missverständnis zu liegen. Ich glaube, Menschen in dieser Gesellschaft haben das Gefühl, dass sie ziemlich resonanzfrei leben. Das sagen einem ja auch im Sinne dessen, was wir Rechtspopulismus nennen. Menschen, die zum Beispiel für den Brexit oder für Trump gestimmt haben, haben ganz stark das Gefühl, dass sie nicht gehört werden, dass sie nicht gesehen werden, dass sie nicht adressiert werden, dass ihre Stimme niemanden interessiert. Das sagen wir auch immer so. Die Politiker, die Etablierten, hören sowieso nicht zu. Die interessieren sich gar nicht für uns, die sehen uns nicht. Und Trump hat ihnen zum Beispiel versprochen, ja, ich höre euch, ich sehe euch, ich gebe euch eine Stimme. Das ist ein Resonanzversprechen sondergleichen. Und übrigens war das auch beim Brexit so. Ich glaube, die Menschen, die für den Brexit gestimmt haben, obwohl mir der Brexit extrem zuwider ist, ich glaube, die waren nicht dumm. Die haben gewusst, dass sie sogar wahrscheinlich ökonomische Nachteile haben. Aber sie wollten sich als politische Subjekte wieder fühlen. Take back control. Lass uns wieder selbstwirksam politisch handelnde Subjekte werden. Also lass uns so etwas wie Resonanzpolitik machen. Soweit würde ich das durchaus teilen. Aber das Problem besteht jetzt meiner Ansicht nach darin, dass sie Resonanz mit Harmonie verwechseln. Die Idee ist dann,
dass alles, was irgendwie stört und anders ist, stumm gemacht werden muss. Ja? Wir wollen hier keine Moslems, wir wollen hier keine Schwarzen, wir wollen hier keine Menschen von Nordafrika und auch keine vom Balkan oder von sonst wo. Wir wollen überhaupt nur, Sie dürfen jetzt selber ergänzen, was wir nur wollen, ja? Das immer Gleiche uns selbst hören. Das ist ehrlich gesagt eine Katastrophe, oder bei Trump eben keine Mexikaner und was weiß ich wäre, was alles nicht. Das unterläuft Resonanzfähigkeit auch. Ich meine, so macht man sich wirklich tot. Das ist meine ehrliche Überzeugung, weil das bedeutet, ich will nichts anderes mehr hören. Ich will die andere Stimme still haben, ruhig haben, weg haben. Zaun, Mauer, Selbstschussanlage, die sollen bleiben, wo sie sind. Und dadurch höre ich auch meine eigene Stimme nicht mehr. Die Idee, die große Gefahr der Rechtspopulisten, der Identitären ist, dass sie nur die Verstärkung einer immer gleichen Stimme haben wollen. Ja? Wir sind das Volk, eine einzige Stimme. Alles, was stört, soll stumm gemacht oder ausgeschaltet werden. Da hören sie auch ihre eigene Stimme nicht mehr. Das ist eine Verschmelzungsfantasie, die Resonanzfähigkeit stillstellt und die übrigens auch transformationsfeindlich ist. Ja? Wir wollen so sein, wie wir immer waren und uns keinen Millimeter mehr bewegen. Dann sind wir tot, da kann man es wirklich für tot erklären. Das ist genau Latours Einsicht. Nur da, wo ich noch bereit und willig bin, mich berühren und dabei verändern zu lassen, bin ich lebendig. Und ich glaube, dass wir das heute kaum mehr sind, liegt daran, dass wir uns nicht mehr als selbstwirksam erfahren. Wir haben kein Vertrauen mehr in die eigene Stimme. Genau das sagen uns ja auch Menschen, die, sagen wir mal, rechtspopulistisch bewegt sind. Dann können wir ja die Kirchen umbauen zu Moscheen. Das ist sozusagen der Verlust der Hoffnung, dass wir eine eigene Stimme haben, die wir hörbar machen und wirksam werden lassen. Also, ich glaube, Öffentlichkeit funktioniert dort, wo sie Resonanzfähigkeit herstellt, horizontaler Art. Und Religion ist die vertikale Dimension. Vorhin im Festgottesdienst haben wir gehört, das ist auch meine Überzeugung, dass Religion auch horizontale und diagonale, also zwischen Menschen und zu Dingen, Resonanzachsen einzieht. Aber die Grundidee und das Grundversprechen von Religion ist meiner Ansicht nach eine resonante Form des überhaupt in die Welt gestellt Seins oder des auf Welt bezogen Seins. Die Grundfrage für alle Menschen, für uns als Menschen ist, in was sind wir da hineingestellt? Uns steht immer eine Welt gegenüber und das kann eine schweigende, eine kalte, stille Welt sein, wie sie eigentlich die Wissenschaft in manchen Hinsichten, aber ehrlich gesagt nur in manchen, also über Wissenschaft kann man ewig reden. Ich finde, dass sie ganz was anderes sagt, als wir manchmal denken. Aber egal, es könnte ein totes, kaltes Universum sein, wie zum Beispiel Camus manchmal nahelegt oder auch Friedrich Nietzsche, der darunter sehr gelitten hat. Oder aber an der Wurzel unserer Existenz, unseres in der Weltseins, kann so etwas wie eine Antwortbeziehung, ein Antwortgeschehen liegen. Das ist die Idee, die Martin Buber zum Beispiel gibt. Und meine Deutung von Religion ist, zum Beispiel, wenn Sie die Bibel lesen, das ist ein Dokument des Schreiens, des Flehens, des Hoffens und Sehnens, dass da einer ist, der uns sieht, der uns hört, der uns bei unserem Namen gerufen hat, der uns den Atem des Lebens eingehaucht hat, sodass an der Wurzel der Existenz ein Antwortgeschehen liegt. Gesehen zu werden, gemeint zu sein oder noch besser gehalten zu werden, das ist das Grundverlangen von Menschen. Und Religion ist die Idee, das Versprechen, aber auch die eingeübte Praxis in Liedern, in Riten, dass da ein Antwortgeschehen an der Wurzel unseres Daseins liegt in einem solchen Sinne. Und da kriege ich manchmal Ärger mit Theologen und Theologinnen, die sagen, nee, der Rosa denkt sich das viel an der Stelle zu harmonistisch. Ja, wir hören Gott eben nicht. Ne, wir hören seine Stimme nicht. Er schweigt. Und wenn er redet, dann verstehen wir ihn nicht. Das ist, glaube ich, nicht, das ist kein Problem. Das ist nur dann ein Problem, wenn man Resonanz als Harmonie versteht. Das tue ich aber nicht. Ich meine vertikale Resonanz im Sinne von, da geht etwas durch uns hindurch, das eine Resonanzachse bildet, bedeutet nicht, dass ich dieses andere höre oder verstehe, sondern dass ich eine Art von Beziehung zu ihm aufbaue. Meine Lieblingsgeschichte war im letzten Andere Zeiten Adventskalender. Das ist eine ganz kleine, die handelt von einem irgendwie sind vier Sätze oder so, ein 50-jähriger Mann an seinem 50. Geburtstag, er kehrt in seine Wohnung zurück und denkt, oh Mann, die meiste Zeit meines Lebens ist um, was soll ich denn mit dem Rest machen? Das ist irgendwie jetzt schon wichtig, dass ich das nicht versaue. Und da könnte ich mich ja mal an Gott wenden. Und dann sagt er, lieber Gott, bitte sag mir, was ich mit dem Rest meines Lebens machen soll. Kriegt er erstmal keine Antwort, denkt er, ja gut, der wird viel Betrieb haben da oben, das wundert mich jetzt nicht. Dann kommt er abends wieder nach Hause und hat immer noch keine Antwort. Und dann denkt er, finde ich gar nicht so schlecht, dass der liebe Gott sich Zeit lässt. Ja, offensichtlich ist ihm da diese Frage wichtig. Ich bedeute ihm etwas. Er will das jetzt nicht überhasten. Und nach 3 Wochen hat er immer noch keine Antwort, aber er ist damit mehr als zufrieden. Er denkt, Donnerwetter. Ja. Der nimmt es aber gründlich. Ja. Ich bedeute ihm was. Und Sie ahnen dann, wie die Geschichte ausgeht. Er ändert sein Leben, ohne dass er eine klare Antwort erhält. Und warum? Weil er sich bezogen fühlt. Ja, weil er diese Art von Resonanzraum aufspannt. Und übrigens können Sie diesen Resonanzraum jedes Mal nachfühlen, wenn Sie beten. Weil beten finde ich wirklich eine ganz interessante Praxis, weil die Frage ist, wenden Sie sich da eigentlich nach innen oder nach außen? Ne? Und meine These lautet, beides zugleich. Sie spannen eine Achse auf zwischen Ihrem Innersten und dem Äußersten, vielleicht sogar Transzendenten. Glauben Sie, dass da irgendeine Art von Resonanzachse, eine Resonanzbeziehung entsteht? Etwas, was hin und her geht in Ihre Stimme im Gebet, die Stimme des Betenden wird irgendwie hörbar und Sie glauben, dass da irgendwie eine Art von Antwort geschehen, diese Achsenbeziehung eben sich aufstellt. Und ich habe vorhin gesagt, diese Art religiöser Haltung kann man auch säkular deuten. Die Moderne kennt so etwas, zum Beispiel beim Musik hören. Wenn Sie Musik hören und die Augen schließen, dann ist die interessante Frage, ist die Musik jetzt eigentlich draußen oder drinnen? Da entsteht die gleiche Achse. Sie hören die Musik ganz in sich drinnen, aber sie kommt von außen. Und moderne Menschen machen solche Erfahrungen auch in der Natur. Wenn sie sagen, ich muss auf die Berge, hier in Salzburg liegt es nahe, oder ans Meer. Und wenn die Wellen des Ozeans heranrollen, bin ich ganz bei mir selber. Kann ich mich selber wieder spüren, meine eigene Stimme wahrnehmen. Ja, Resonanzfähigkeit bedeutet auch, dass wir uns selber spüren, unsere eigene Stimme wahrnehmen können. Und in der Wüste oder auf den Bergen oder am Ozean entsteht diese gleiche Art von Verbindung zwischen mir und einem lebendigen Äußeren in dieser Form. Also gemeint ist in jedem Falle nicht die Verschmelzung mit dem anderen, sondern die Wahrnehmung eines antwortenden anderen. Und meine These lautet, dass die Krise des Glaubens, der Religion, ich glaube schon, dass wir so eine haben, das sieht man, wenn man in Gottesdienste geht, wo sie fast nur noch alten Menschen begegnen und sehr häufig das Gefühl haben, da ist eigentlich alles tot. Ja, mein Pult geht nach oben, wo sie das Gefühl haben, da bewegt sich nichts, da findet keine Resonanz statt. Ich glaube, die Krise der Religion und die Krise der Öffentlichkeit, die hängen ganz eng zusammen, nämlich mit einer Gesellschaft, die sich so kapriziert hat auf das Verfügbarmachen von Dingen, die auch übrigens so systematisch steigerungsabhängig ist. Meine These, die ich jetzt hier nicht entfalte, als Soziologe lautet, unsere Gesellschaft muss jedes Jahr wachsen, beschleunigen und Innovationsraten steigern, damit sie so bleiben kann, wie sie ist. Und das führt dazu, dass wir als Individuen uns erstens im Dauerzeitdruck befinden und zweitens permanent optimieren müssen. Ja? Optimieren Sie Ihren Blutdruck, optimieren Sie Ihr Körpergewicht, optimieren Sie Ihre Partnerschaften, optimieren Sie Ihre berufliche Fähigkeiten, Ihr Englisch, Ihr ich weiß nicht was. Werden Sie bessere Eltern, werden Sie bessere Kinder, werden Sie überhaupt besser. Ja, diese Daueroptimierungsorientierung verhindert diesen Modus von Resonanzfähigkeit, letzten Endes den Modus von Lebendigkeit. Wir erfahren wir bauen vielleicht systematisch Schutzzäune und Mauern gegen die Anrufung der Welt, gegen die Zumutung der Welt, gegen ein Berührtwerden, bei dem ich nicht genau weiß, was dabei herauskommt. Dabei werden wir aber nicht glücklicher, sondern unglücklicher. Ja, da können wir noch so sehr unsere Ressourcen steigern. Ja, meine Subthese lautet, wir legen es auf Weltreichweitenvergrößerung an. Mehr Geld bringt Ihnen mehr Welt in Reichweite. Ja, mehr Wissen bringt Ihnen mehr Welt in Reichweite. Mehr Technik bringt Ihnen mehr Welt in Reichweite. Aber diese Weltreichweitenvergrößerung, dieses Verfügbarmachen von Welt, macht sie nicht resonanzfähig, ne? Verbessert nicht ihre Fähigkeit, sich anrufen zu lassen und darauf zu antworten. Deshalb glaube ich schon, dass wir auch systematische Antworten finden müssen, eine andere Form von Gesellschaft, die es schafft, demokratisch, liberal, modern zu sein, übrigens auch wachstumsbeschleunigungs- und innovationsfähig, ohne aber permanent gezwungen zu sein, sich steigern zu müssen, nur um das erhalten zu können, was sie hat. Deshalb haben wir in Jena unser Postwachstumskolleg. Wie so eine Gesellschaft aussieht, kann ich auch nicht vollständig sagen. Ich kann es eigentlich überhaupt nicht sagen. Das ist das einzige Kapitel in meinem Buch, wo ich irgendwie nicht damit zufrieden bin. Da müssen wir gemeinsam daran arbeiten. Aber meine Hoffnung wäre, dass diese Resonanzidee ein bisschen so ein Kompass dafür liefern kann, wie wir Öffentlichkeit und Hochschulwochen und unsere Gesellschaft überhaupt lebendig und resonanzfähig erhalten. Vielen Dank fürs Zuhören.